Tag 4 der Clubtour, aber Nummer 5 der Podcast-Reihe, denn heute steht das Stadtderby im Kickbase-Kosmos an, St. Pauli und der HSV.
Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. 18 Teams, 18 Episoden, 18 mal alles, was du zum Managen wissen musst. Powered by Monster Energy.
Ja, der Dino ist zurück in der Liga und der Dino ist zurück im Podcast. Hallo Janni.
Den hast du aber auch aufgelegt.
Hi, den habe ich mir aufgelegt, ja. Ist mir gestern im Zug eingefallen. Und da dachte ich mir, Janni, wenn Janni schon zurück ist, dann muss ich mir ein gutes Opening.
Die Dinos sind nicht ausgestorben.
Richtig, gegenüber sitzt mir einer. Ja, Janni, schön, dass du heute am Start bist. Die Leute haben dich vermisst.
Das freut mich.
Ja, aber es ist ja nur eine Ausnahme, dass du uns heute...
Ja, das ist tatsächlich so. Also erstmal vielen Dank an alle da draußen, die mich wirklich vermisst haben. Hätten wir ja auch nicht gedacht. Aber ja, ich freue mich zuerst mal hier zu sein wieder. Es waren ja jetzt nur 5 Tage, glaube ich, wo ich nicht Teil des Podcasts war. Aber heute bin ich wieder am Start. Ich freue mich enorm drauf und kann ja vielleicht auch dahingehend ein bisschen aufklären. So, ich bin zwar nicht mehr Teil der Podcast-Crew, aber ja trotzdem noch Teil unseres Teams und bin ja auch in vielen anderen Formaten am Start.
Wie bitte? Er hat nicht gekündigt.
Ich habe nicht gekündigt und zum Glück wurde ich auch noch nicht gekündigt. Nee, aber also jetzt mal ernsthaft, ich habe ja seit 4-5 Jahren habe ich jetzt den Podcast gemacht, letzten Jahre, und Kickbase entwickelt sich weiter, ich will mich weiterentwickeln und dahingehend haben sich einfach meine Aufgaben ein bisschen verschoben und jetzt inzwischen zählt das Podcast-Machen nicht mehr zu meinen Aufgaben. Dafür aber auch andere Sachen, die auch vor der Kamera stattfinden oder vor dem Mikro, wird die nächsten, ich sag mal, nächste Woche Dienstag, da werden die letzten Fragezeichen bei euch allen auch geklärt sein, weil wir dann, ich sag mal so, ich will nicht zu viel teasern, ne? Aber wahrscheinlich die größte Kooperation, die wir seit 13 Jahren, 12 Jahren Kickbase jemals ins Leben gerufen haben, ins Leben rufen. Und dahingehend wird so ein bisschen mein Herzblut gehen.
In gut, der dass du nicht Saison. Zu viel teaserst.
Ja, scheiße. Leute werden enttäuscht sein.
Gut, jetzt ist es raus. Aber das war ja jetzt ja gar nicht so traurig, wie man gedacht hat.
Nee, vor allem ist ja gut, dass wir Anton, Bench und dich haben, die da bis jetzt einen geilen Job gemacht haben und sicherlich auch kommende Saison podcastmäßig einiges abreißen werden.
Hoffentlich, Leute. Bleibt treue Hörer. Wir bitten drum.
Kein Druck, aber müsst schon performen.
Ja. Ja, und jetzt direkt mit dem HSV. Wir widmen uns heute dem Aufsteiger. Wir sind ja in Hamburg vor Ort. Wir werden kein Training mehr verfolgen. Dafür die Media Days. Die stehen heute aber erst an. Und damit die Hörer jetzt nicht nur uns zuhören wissen, haben wir auch noch unseren HSV-Experten, den Tom, am Start. Und den würde ich jetzt auch direkt mal zu Wort kommen lassen.
Ja, moin moin auch von meiner Seite und erst einmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin Tom, 21 Jahre alt und seit ich denken kann HSV-Fan. Das liegt vor allem an meinem Vater, denn der hat erst meinen großen Bruder in jungen Jahren mit der Liebe zum HSV angesteckt und dann hatte ich früher gegen zwei Leute einfach keine andere Wahl. Aber das bereue ich ehrlicherweise auch keinen einzigen Tag und bin stolz, dass mein Verein es nach 7 harten Jahren endlich wieder ins deutsche Oberhaus geschafft hat. Ja, mit Kickbase habe ich tatsächlich erst relativ spät vor 2 Jahren angefangen, bin aber da sofort im Thema drin gewesen und habe mich so gut es geht über jeden Verein informiert, vorzugsweise aber natürlich über alles Aktuelle über den HSV. Seitdem bin ich immer mehr als up-to-date über alles rund um den HSV und freue mich, dass ich damit heute vielleicht dem einen oder anderen Kickbase-Manager helfen kann, eine erfolgreiche Saison zu haben.
Ja, ich kann nur für mich sprechen. Mir wird es auf jeden Fall helfen, weil ich kann mich ja mal outen. Ich bin der klassische Erstliga-Manager mit der zweiten Liga. Immer nur in den Challenges was am Hut gehabt und mir gegenüber sitzt ja aber auch ein Hardcore-User der zweiten Bundesliga.
Korrekt. Also erstmal Tom, schön, dass du hier auch virtuell uns zugeschaltet bist und Einsendungen geschickt hast. Bin sehr gespannt. Ja, aber wie gesagt, der Mitgrund, warum ich auch heute hier sitze, ist ja theoretisch, dass ich den HSV begleiten durfte die letzten Jahre in der zweiten Liga, als der FCK da auch gespielt hat und wir mit Kickfest die zweite Liga gecovert haben. Von daher bin ich sehr gespannt, ob ich vielleicht auch andere Meinungen als Tom habe.
Da bin ich auch sehr gespannt und natürlich auch, welche Meinung mir am besten gefällt. Kommen wir mal zu den Testspielen.
Darf ich erstmal anteasern?
Teaser an.
Ich will erstmal sagen, der HSV ist aus Kickbase-Sicht eine krass, der HSV steht aus Kickbase-Sicht auf einer Wippe.
Wieso? Sodass,
weil manche Spieler krass undervalued sind und bei manchen Spielern bin ich sehr kritisch. Ich wollte es nur sagen am Anfang, dass die Leute so wissen, okay, der HSV ist schon Kickbase-relevant auf jeden Fall.
Ich glaube auch, dass er relevant ist. Mir sind manche zu teuer, ja, bei manchen. Genau. Deswegen, ich bin sehr gespannt, zu welchem Entschluss wir heute kommen werden. Und
mir fällt es gerade sauschwer, in diese Gastrolle zu schlüpfen.
Weil, ich finde es völlig in Ordnung.
Ja, ich muss mich selbst zurückhalten, dich nicht zu unterbrechen. Julia, keep going.
Nein, wenn du was zu sagen hast, immer raus damit, Jan.
Okay.
Genau. Jetzt aber zu den Testspielen. Also der HSV ist ja einer der wenigen Clubs, die haben das Trainingslager bzw. das erste Trainingslager schon überstanden. Die haben nämlich Anfang August nochmal eins. Da dachte ich mir kurz, lässt es auf ein Defizit schließen, aber ich glaube einfach, die Trainingslager sind beide sehr kurz und deswegen haben sie zwei.
Die haben alle keinen Bock auf ihre Frauen.
Deswegen die wollen einfach zweimal weg.
Die wollen einfach zweimal Malle.
Ja, Anfang August auf Mallorca kann man mitnehmen, wenn man hier sich das Wetter anguckt. Hier regnet es in Strömen seit gestern. Und zwei Testspiele gab es auch schon, gegen Kopenhagen und gegen Sturm Graz. Und ja, beide haben sie verloren.
Ich glaube, es gab, also die zwei relevantesten Testspiele waren es auf jeden Fall. Es gab, glaube ich, gegen Elsdorf, wahrscheinlich ein regional bezogener Verein hier, das erste Testspiel. Mhm. Und also die hatten Doppeltest gegen Elsdorf und Oldenburg, zwei Tage hintereinander. Und dann kamen die zwei besagten Spiele gegen Kopenhagen und
wie
Sturm
die denn?
Graz. Gegen Oldenburg und Elsdorf.
Ja.
Wenn die auch noch verloren hätten, hätten wir, glaube ich, ein Problem, oder der HSV. Nee, die konnten sie gewinnen mit 8-1 und 2-1 gegen Oldenburg. Aber das war, um reinzukommen. Und die Testspiele, glaube ich, wo man intensiver drauf eingehen könnte, wären tatsächlich gegen Kopenhagen, Freundschaftsverein vom HSV, und gegen Sturm Graz. Aber beide knapp verloren gegangen. Würde aber, ich weiß nicht, ob du die anderen Testspielergebnisse von den anderen Bundesligisten verfolgt hast. Da waren wilde Sachen dabei teilweise. Also Rostock hat irgendeinen Premierligist geschlagen. Also ey, auf Testspiele, klar ist es ein Indiz und zeigt natürlich auch Form, aber kannst du jetzt nicht sagen, dass der HSV komplett out of shape ist, weil die gegen Kopenhagen, gegen Sturm Graz verloren haben.
Ich wollte gerade sagen, ob die überhaupt aussagekräftig sind, ist so ein bisschen die Frage. Beides Champions League Clubs und beide sind dem HSV Wochen voraus im Training. Das ist ja auch immer so die Sache, wo man drauf achten muss. Dennoch, mir sind ein paar Sachen aufgefallen. Also die Transfers, da kommen wir ja erst gleich zu. Aber was mir natürlich aufgefallen ist, Heuer Fernandes, der war im Tor, der war sicher, der hat einen guten Job gemacht, der hat eine höhere Niederlage abgewendet. Und dann dachte ich mir direkt, warum einen zweiten Keeper holen, der die Nummer 1 werden könnte?
Ja, also ich weiß nicht, wie tief wir schon reingewollen in Neuzugänge, aber also ich glaube, jeden HSV-Fan, wenn du den fragst, sagt der, ey, Daniel Heuer Fernandes, ich glaube, die nennen den Ferro hier, ist unser Keeper. So, wir vertrauen dem, der hat uns die letzten Jahre, wenn immer ein zweiter Keeper gekommen ist, so, keine Ahnung, Sven Ulreich kommt, jeder denkt, boah, Digga, von den Bayern kommt ein Keeper, ja. Safe wird der in der Kiste stehen, Daniel Heuer Fernandes ist jetzt im Duell ja immer so, schlägt den und steht in der Kiste. Pollersbeck, glaube ich, genau dieselbe Geschichte. Matteo Raab kommt. So immer wieder Daniel Heuer Fernandes. Und ich glaube, deinen Fans, wenn du die Fans fragst, no debate, Daniel Heuer Fernandes sollte 34 Spieltage in der Kiste stehen. Was aber so durchgesickert ist jetzt die letzten Wochen und Monate beim HSV, ist, dass das intern wohl nicht so gesehen wird von den Verantwortlichen beim HSV, dass sie nicht überzeugt sind, dass Daniel Heuer Fernandes da wirklich Erstliga-Qualität hat. Aber, wie du gesagt, ich finde es umso geiler, dass der schon in Testspielen jetzt zeigt, ey, macht es gerne, leiht den aus von den Bayern, ja, ich gebe hier alles und ich will jetzt auch nicht zu viel teasern auf Startelf-Prognosen, aber ich glaube auch, dass Daniel Heuer Fernandes, solange er nicht große Patzer sich leistet, da in der Kiste stehen wird.
Ja, ich habe nämlich auch gedacht, bei den Testspielen dachte ich mir, warum einen neuen holen? Also, wenn ich jetzt Kickbase-Manager wäre, ich würde, glaube ich, auch erstmal auf den setzen.
Ja, also auf den Sätzen, ich finde es problematisch, weil wenn der Verein einen holt und davon anscheinend überzeugt ist, dass Daniel Heuer Fernandes nicht Erstliga-Qualität hat,
ja,
dann kann man natürlich auch als Kickbase-Manager sagen, boah, den Perez für unter 1 Million.
Okay, wenn er dir zugelost wird?
Ja, also der wird eh mehr im Marktwert steigen. Ich glaube, der ist bei 700.000 als heute. Der wird eh erstmal steigen im Marktwert, weil es nun mal, also es ist ein Duell. So, und allein das rechtfertigt den Marktwert wahrscheinlich auf 3, 4, 5 Millionen zu gehen. Und da aus Kickbase-Sicht schon interessant, aber Heuer Fernandes mit einem Tick Risiko halt behaftet für diesen Marktwert.
Ja, Ja, das ist schwierig bei den Keepern. Also ich habe auch schon gesagt, im Frankfurt-Podcast haben wir kurz drüber geredet wegen Trapp und Santosch, dass ich persönlich da zum Beispiel lieber die Finger von lassen würde, weil ich da eigentlich einen krasseren Konkurrenz
habe. Aber ist nicht da genau andersrum, dass die Fans Santosch fordern und Trapp eher von Vereinsseite reingestellt wird?
Ich glaube, Santosch fordern viele Nicht-Eintracht-Fans.
Nicht-Eintracht-Fans,
ich glaube schon, okay. Weil Trapp ist da ja schon eine Größe, Nummer 1 Kapitän.
Ja, verstehe ich.
Und Santosch ist eher so bei denen, die ab und zu mal.
Was war denn euer Tipp? Ich habe den Podcast jetzt nicht gehört.
Christian ist auf jeden Fall, Trapp hat gesagt, Trapp bis zur Winterpause gesetzt und ich bin mir da nicht so sicher.
Okay, bin gespannt.
Deswegen gucken wir mal. Was ich beim Testspiel auch beobachten konnte, ich habe es mir nämlich, nebenbei hatte ich es laufen, um Froholt von Kopenhagen anzugucken, der vielleicht hätte zur Eintracht gehen sollen, aber ist geplatzt. Und da habe ich nur eine riesengroße Chance von Königsdörfer gesehen, die vergeben wurde, die drin sein hätte müssen. Und da habe ich direkt natürlich auch an Paulsen gedacht, dass der geholt wurde. Aber da gehen wir wahrscheinlich bei den Transfers mehr drauf ein.
Ja, ich glaube, also ich habe die Testspiel-Szenen nicht im Kopf. Ich habe mir die Aufstellung angeschaut. Mhm. Aber also ich glaube, beim HSV, ich erinnere mich an die letzte Zweitliga-Saison, also selbst Davy Selke, zweitiger Torschützenkönig, der inzwischen, wenn wir Abgänge gleich drüber reden, nicht mehr im HSV ist, so, der hat auch Dinger liegen lassen. Also keiner der HSV-Stürmer ist ein Marek Mintal.
Ja, dann haben wir die Testspiele, würde ich sagen, abgehakt. Josef Paulsen haben wir ja noch nicht gesehen. Der soll am Sonntag gegen Lyon spielen. Und ich würde sagen, unterm Strich ist das Ergebnis auch eher zweitrangig, weil der HSV braucht ja auch noch ein bisschen.
Ja, ich habe vielleicht eine Sache, die man zusammenziehen kann. Ich weiß natürlich auch nicht, ob das jetzt richtig dargestellt ist von den jeweiligen Medien, aber es wurde auch teilweise Dreierkette gespielt, anscheinend in den Testspielen.
Und dann kommen wir auch schon zum Transferkarussell. Wer kam, wer ging, wer ist für Kickbase relevant? Also es ist ja ganz schön viel passiert. Wollen wir zuerst die Abgänge machen?
Gerne, ja. Soll ich einfach einmal durchskippen?
Gerne.
Also letztes Jahr war es schon so, dass man sagen kann, so die Säule im Sturm hat den HSV verlassen. Davy Selke, der aber auch nur eingesprungen ist, weil Bobby Glatzel verletzt war letzte Saison, ablösefrei gegangen. Gab auch ein Hin und Her, muss ich euch zu sehr eingehen, weil Kickbase-Manager juckt das am Ende des Tages auch nicht. Aber der HSV hat ein Angebot gemacht, Davy Selke hat die hingehalten und man hat schon das Gefühl gehabt, okay, der hat keinen Bock mehr auf HSV. Der weiß wahrscheinlich auch, dass er erste Liga nicht Stürmer Nummer 1 sein wird, obwohl er echt starke Leistung gebracht hat in Liga 2. Aber ist gegangen. Dann Andras Nemeth ist gegangen, braucht man auch nicht groß drauf eingehen, war ein talentierter Stürmer. Ich glaube, da gibt es auch einen krassen Stat, der über 40 Spiele lang einfach keine Kiste gemacht hat für den HSV. Also der ist zurück in die Heimat, glaube ich. Matteo Raab, zweiter Keeper, gewechselt zu Union Berlin, wird Dyson Nummer 2 geben. Und ich glaube, der Einzige, der jetzt wirklich relevant hier wäre, zu besprechen, Ludovic Reis. Ludovic Reis, wahrscheinlich der beste Mittelfeldspieler der zweiten Liga gewesen letzten Jahre. Hatte letztes Jahr jetzt nicht sein bestes Jahr, war erst gegen Ende wirklich gesetzt beim HSV. Wäre sicherlich auch, nehme ich jetzt aus dem Fenster, wäre einer gewesen, der gesetzt gewesen wäre beim HSV, jetzt auch in der ersten Liga. Aber ist zu Club Brügge gewechselt, zusammen mit Trisoldi. Und die zocken da jetzt. Ich glaube, 6 Millionen haben sie gemacht. Und mit dem Geld, um es mal überzuleiten, vielleicht auch für uns, wurde schon geshoppt.
Der HSV hat ordentlich nachgerüstet. Und da sind auch einige für die Startelf dabei, oder?
Ja, also auf jeden Fall. Wir können ja mal auf die einzelnen Leute eingehen. Also Rayan Philipp, einer, wo die Bundesliga gekämpft hat. Ich glaube, Mainz war dran. Da ist aber Medizincheck durchgefallen. Ich glaube, wer da war? Es waren noch ein paar andere Bundesligisten dran an ihm. Stürmer von Eintracht Braunschweig, gezockt die letzten Jahre. Und man hat schon immer gemerkt, wenn man Braunschweig-Spiele gesehen hat, dass ohne ihn nichts geht. So klar, Lino Tempelmann, sicherlich auch ein guter Kicker bei denen. Aber und wenn es um Tore ging, Rayan Philipp mit individuellen Aktionen immer wieder zum Ziel gefunden. Und ich bin echt gespannt, ob er den Sprung hinbekommt von einer, ich sag mal, unterdurchschnittlichen Zweitligamannschaft in eine, no offense, unterdurchschnittliche Erstligamannschaft. Aber traue ihm das auf jeden Fall zu. Hat in Testspielen jetzt auch schon echt gute Ansätze gezeigt. Teilweise ein bisschen zu verspielt. Aber wird sehr wahrscheinlich seine Chance bekommen von Anfang an, sich erstmal zu beweisen. Ist aber einer, der aus Kickbase-Sicht, boah, also für vor allem schon 9,2 Millionen, mich ein bisschen, boah, ich sag mal, abschreckt.
Ja, vor allem siehst du kein Duell mehr mit Sahidi vorne? Siehst du ihn gesetzt?
Nee, ich denke, er wird seine Chance bekommen. Sahidi, da vielleicht auch die Konkurrenzsituation, einer gewesen, der sich letztes Jahr in der zweiten Saison durchgesetzt hat, Ausreißer hatte, Heimspiele hatte, wo du dachtest, das ist der beste Spieler der zweiten Liga, aber echt immer formschwankend war. Und ich glaube, da wollte der HSV einfach so ein bisschen Druck aufbauen. Ich glaube aber schon, dass durch die Testspiele jetzt, klar kann man nicht zu viel drauf geben, wir sind hier 23. Juli, ist noch ein knapper Monat bis zur Saison, aber man konnte schon sehen, dass Ryan Philippe da Spielzeit relevant bekommt und vor allem auch, wenn man bedenkt, okay, mit wem steht er während den Testspielen auf dem Platz, ist das eher A11, ist das B11, könnte man schon von momentan, ich sag mal 70-30 pro Ryan Philippe ausgehen. Und für 2,5 Millionen, also nicht in Kickbase, hat der HSV ausgegeben für ihn, zeigt ja auch, boah, da wird sich was versprochen von.
Das auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, habe ich auch immer sehr gerne aufgestellt bei der kurzen Phase, die Braunschweig hatte, wo sie wieder sehr viele Tore gemacht haben. Da habe ich ihn auch immer aufgestellt und wurde nie enttäuscht von ihm. Wollen wir mal ein bisschen nach Position vorgehen? Vielleicht ist es ein bisschen einfacher für die Manager.
Gerne, gib's mir gerne vor.
Torwart machen, Fernando Dickes ist ja nur dritter Keeper.
Ja, ich glaube, keine Kickbase-Relevanz. Also wurde geholt von der U19 Leipzig, ist noch 17 Jahre alt. Also ich glaube, der wird bei 500k 34 Spieltage lang bleiben. Aber wahrscheinlich sich, ich weiß nicht, ob er fix dritter Keeper ist. Hannes Herrmann gibt es auch noch.
Ja,
momentan aber verletzt. Ja. Also wird sich wahrscheinlich um den dritten Keeper-Spot oder um den Kaderplatz streiten, würde ich eher behaupten.
Ja, dann gehen wir in die Innenverteidigung. Da kommt jetzt direkt ein großer Name, Jordan Turunariga. Er ist zurück in der Bundesliga.
Ey, finde ich stark. Also als ich das gehört habe, ich gedacht, ey, HSV, geil. HSV war sogar kurzzeitig noch an Bella Kotschap dran. Ich weiß nicht, ob die schon komplett kalt sind, die Gerüchte. Aber ich habe gedacht, Alter, eine IV aus Jordan Turunariga und arme Bella Kotschap wäre ja unfassbar stark. Würde den IFC wahrscheinlich jeder zocken, weil die alle Pace haben und Körperlichkeit. Aber ja, Jordan Turunariga finde ich echt einen starken Transfer. Wird auch für mich gesetzt sein, außer er sollte sich verletzen und ist der Innenverteidiger, der da gebraucht wurde. Weil Innenverteidiger Hansi Kadunic ist nach Laie zurückgegangen, die Kaufoption wurde nicht gezogen beim HSV. Ja. Und wir gehen jetzt vielleicht auf die anderen kurz ein, aber also Schonlau ist nicht mehr in der Form, ein gestandener Bundesligaspieler zu sein. Und El Fadli eigentlich auch ein Sechser, der aber auch auf der IV-Position aushelfen kann, also die HSV. Vielleicht kommt ja sogar noch einer, aber hat auf der IV-Position auf jeden Fall Defizite gehabt. Und Jordan Turunariga mit Erfahrung von Genk gekommen, vor allem ablösefrei. Ey, so die HSV-Fans, ich habe ein paar Reels gesehen, so Stefan Kunz am Kochen. Also das ist echt ein starker Transfer.
Ja, ich habe auch gesehen, dass er als Abwehrchef auch eingeplant sein soll.
Ja, aber auch nur, weil der IV sonst keiner gibt, so gefühlt. Aber gebe ich dir recht. Aus Kickbase-Sicht 11 Millionen, boah, weiß ich nicht.
Schon pricey.
Ja, vor allem, wenn du bedenkst, so Friedel ist genauso teuer. Ey, also all day, no offense, ich weiß, HSV Bremen schwierig, aber all day nehme ich Friedel. Also von daher wäre Turunariga für mich schon grenzwertig vom Marktwert.
Mhm. Ja. Ja, HSV hat ein paar Brecher drin. Machen wir weiter. Joel Agiekum kommt aus der eigenen Jugend. Hat wahrscheinlich auch nicht so viel relevant, oder was meinst du?
Nee, glaube ich auch nicht. Also kommt aus der eigenen Jugend, zweite Mannschaft, ist noch 20. Ich glaube, Entwicklungsjahr, cooler Schritt für ihn. Aber sehe ihn auch als, ich sag mal, vierten oder fünften IV wird, außer es verletzen sich sehr, sehr viele, glaube ich, keine Kickbase-Relevanz haben dieses Jahr.
Toi, toi, toi. Gehen wir ins Mittelfeld. Da haben wir einen Kieler, Nikolai Remberg.
Starke Verpflichtung. Also 2 Millionen für ihn ausgegeben nach Kiel. Macht Sinn für mich, ist so der wahrscheinlich der Reißersatz, wenn ich es jetzt interpretieren müsste, ohne zu viel zu wissen. Starker Transfer hat mir bei Kiel generell gefallen letztes Jahr, hat auch teilweise Kickbase-relevante Spieltage gehabt. Sehe ihn auch, ich glaube Marktwert, ich muss kurz checken, bei 4,9 Millionen als echt, also ist für mich ein Jakic.
Mhm.
Um jetzt mal zu vergleichen, ist für mich ein 70er-Schnitt. 65, 70er Schnitt, je nachdem wie der HSV performt. Viel am Ball, kämpft, vielen Testspielen schon gezeigt, dass er so ein bisschen Box-to-Box zockt, zu Abschüssen kommt, aber defensiv abräumt. Also könnte für mich einer sein, der für den Marktwert momentan ein geiler Lückenfüller für den Start ist.
Ja.
Vielleicht zu negativ gesprochen Lückenfüller für den Start, aber so Remberg zugelost, Glückwunsch, Digga, du hast einen im Team, den kannst du aufstellen.
Ja, ich hatte den auch schon, als er bei Kiel war, im Blick. Und da hat er weil er einfach wirklich ein mega günstiger Lückenfüller war. Ich glaube, da hat er so zwischen 2 und 4 Millionen gekostet, hatte so einen 50er-Schnitt, trotz dessen, dass er beim Absteiger war. Deswegen jetzt für knapp 5 Millionen, also ganz ehrlich, wenn ich noch einen brauchen würde oder ihn sehe auf dem Transfermarkt, vielleicht bin ich ja die Erste, die zuschlägt.
Ja, vor allem, ich weiß ja nicht, wovon du ausgehst, aber ich denke mal, dass wir beide einschätzen würden, dass der HSV eventuell eine Kickbase-relevantere Saison spielt als Holstein Kiel letzte Saison.
Ja, definitiv.
Also Remberg lohnt sich.
So, Nicolas Capaldo.
Ja, Nicolas Capaldo, ey, heftiger Transfer auch. Mhm. Also auch für nur, also Medienberichte gehen da so ein bisschen auseinander. Die deutschen Medien sagen 2 Millionen. Ich glaube, argentinische Medien sprechen von 4 Millionen. Ah. Vielleicht waren es dann irgendwie 3 Millionen Ablöse. Ist ja auch Schnuppe. Für uns ist wichtig Kickbase-Marktwert. Und Kickbase-Marktwert bei Capaldo ist bei 8,5 Millionen. Ist schon viel. Viel mehr wäre er mir nicht wert. Sehe ihn als gesetzt an, weil er ist nicht nur, er kann auf der 8 zocken, er kann auf der 6 zocken, kann theoretisch auch Rechtsverteidiger spielen, die Position, wo der HSV momentan, ich sag mal, heftige Probleme hat. Wer checkt. Also von daher schon ein wichtiger Transfer für den HSV aus Kickbase-Sicht für 8 Millionen. Boah, Overpay-Kandidat für mich auf keinen Fall, aber relevante Spielzeit auf jeden Fall gegeben und ist für mich einer, der wahrscheinlich auch mit die meisten Minuten beim HSV abreißen könnte, wenn er sich schnell einfügt.
Ja, ich habe auch gelesen, dass er bei den Testspielen auf jeden Fall überzeugt hat, dass er da in der zweiten Hälfte kam und laufstark war, intensiv war, dass er auf jeden Fall im Zentrum helfen wird.
Ja, gehst du auch eher von Zentrum aus oder glaubst du, also ist ja natürlich die Frage, Gerüchte momentan um Rechtsverteidiger, wenn noch jemand kommt, sicherlich keine Position, aber man hat ja schon in Testspielen jetzt gesehen, dass Hefti als auch, vielleicht Mikel Brossis, mehr als Hefti defensiv da Probleme haben. Mhm. Und ich glaube, Capaldo könnte einer sein, der da auch mal aufregt. So ein kleiner Kimmich, vielleicht so ein HSV-Kimmich.
Okay, ja. Okay, ja, ich dachte jetzt eher im Zentrum auf jeden Fall. Ich war eigentlich überzeugt, dass sie noch jemanden holen werden.
Ja, ich hoffe es für den HSV.
Ja, wäre natürlich auch für Ryan Philipp gut, dass der da noch ein bisschen Unterstützung hat.
Obwohl, ich glaube, also auch vielleicht zu tief drin schon, aber Mikel Brossis wäre, glaube ich, sogar Best Case für Ryan Philipp, weil Mikel Brossis einer, wer die Zweitliga verfolgt hat letztes Jahr, wird, oder HSV-Fans generell, glaube ich, haben graue Haare, den Kollegen, der ist ein geiler Kicker. Mhm. Mikel Brossis ist ein geiler Kicker, der immer das Offensivspiel priorisiert über den Defensivspiel und deswegen für die Defensive sicherlich problematisch für die erste Liga wäre, aber für Ryan Philipp in die Offensive wäre Mikel Brossis, glaube ich, ein Punktebringer, weil wenn Mikel Brossis den Ball hat, rennt der nach vorne. Und da ist scheißegal, ob hinten noch hinten rechts ein Loch reißt. Also von daher hätte der Impact, aber Capaldo wäre sicherlich der Smartere, um Teamerfolg zu garantieren.
Wahrscheinlich. Und genau, Ryan Philipp haben wir abgehakt. Und da geht jetzt auch weiter im Sturm Yusuf Paulsen.
Überraschend, oder?
Überraschend.
Wie war deine Reaktion, so als du das gehört hast?
Ich fand es verrückt, das Gefühl, dass der Einzige, der immer bei RB Leipzig war, die wirklich überall begleitet hat, jetzt dahin geht und vor allem auch ganz schön einsteckt. Also der hat ja vom Jahresgehalt her, musste ja auch ganz schön
Minus
machen. Ja, bei RB Leipzig hat er wohl an die 6 bekommen.
Ah, wow.
Und jetzt bekommt er so 2. Scheint aber...
Woher weiß man sowas?
Habe ich einfach gegoogelt, habe ich ein bisschen gelesen. Und das finde ich nämlich auch interessant, weil er kriegt wohl das höchste Gehalt. Und da dachte ich mir, deutet das vielleicht auf den Startelfplatz hin?
Er kriegt das höchste Gehalt. Ja, ich sehe es auch gerade. Also wenn man jetzt googelt hier HSV-Spieler, Marco Richter momentan, der mit dem höchsten Gehalt letztes Jahr. Ach, verrückt, da verdient keiner. Und 2 Millionen kriegt er, das ist echt das heftigste Gehalt.
Ja, so 1,8 irgendwie sowas.
Das ist stark.
Und dann dachte ich mir, gut, vielleicht könnte das ja auf eine Startelf hindeuten. Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall schon eine Hausnummer, dass er da das höchste Gehalt, also ich denke, deswegen verspricht man sich viel von ihm.
Ja, ich bin echt gespannt. Also wenn man sich die Zahlen von Yusuf Paulsen anschaut, wenn er gespielt hat bei Leipzig, klar, hat er da enorm viel Qualität immer um sich gehabt. Aber wenn man sich die DFB-Pokalzahlen, die Goals per Minutes Played anschaut von dem Kollegen, hat der kranke Zahlen. Also theoretisch könnte man, wenn man jetzt nicht das hinterfragen würde, könnte man sagen, ist ein krass effizienter Stürmer. Natürlich kommt er in Situationen rein bei Leipzig, wo es vielleicht schon 2-3-0 steht und die ballern wollen oder der wird nochmal reingeschmissen in den letzten 10 Minuten und dann drückt halt Leipzig eh. Ich glaube, das kann man nicht wirklich vergleichen. Mich würde es überraschen, wenn er wirklich, aber wie du gesagt hast, Gehaltsstruktur spielt vielleicht eine Rolle. Mich würde es überraschen, wenn er starten würde am Anfang, halte ihn eher für einen Joker. Mhm. Aber ich gebe dir recht, ey, da 2 Millionen ist heftig und die Zahlen, du hast auf jeden Fall einen erfahrenen Bundesliga-Stürmer dir geholt.
Ja, das auf jeden Fall. Aber natürlich auch nicht so erfahren von Anfang an, ne? Man weiß jetzt nicht, ob er so ein Dosenöffner sein könnte.
Ja, und für, ich sag mal, 4,9 Millionen, da wäre mir der Remberg fast 7 wert, wenn ich da mir Yusuf Pause für holen müsste.
Mhm. Ja, 4,9 Millionen, wenn man sich aber mal anguckt, Königsdörfer 8,9 und Glatzel 10,5.
Ja, der eine finde ich alright price, der andere nicht.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Ja, also was wäre deine Interpretation?
Ja, ich denke mal, Königsdörfer findest du okay.
Ja.
Und Glatzel nicht.
Wäre so mein erstes Gefühl.
Ja, Glatzel war in den Testspielen gut, aber Testspiele sind Testspiele. Ja, es wird spannend auf jeden Fall. Ich glaube, da im Sturm, wer das Sturmzentrum da besetzt, da werden wir auf jeden Fall noch drüber reden. Dann können wir ja eigentlich weitermachen mit unserem Startelf-Steckbrief.
Sehr gerne.
Los geht's mit der Top 11. Ich würde sagen, wir übergeben erstmal Tom das Wort.
Lass mal den Experten schnacken.
Richtig.
Ja, wie könnte die Top 11 aussehen? Polzin hat in den letzten beiden Testspielen gegen Kopenhagen und Sturm Graz einen 5-2-3 spielen lassen, was mir persönlich gar nicht gefallen hat. Man kam in beiden Partien in der ersten Hälfte kaum nach vorne, was überwiegend daran lag, dass Remberg und Meffert, also zwei sehr defensiv ausgerichtete Spieler, starten durften. Dadurch waren so die einzigen Versuche nach vorne zu spielen lange Bälle über die Verteidigung auf die Flügel, was logischerweise so semi-gut funktioniert hat gegen Champions-League-Clubs. Deshalb habe ich mich bei der Top 11 auch erst nochmal auf unser altes Viererkettensystem beschränkt, was nach dem Trainerwechsel von Baumgart auf Polzin wieder super funktioniert hat. Ja, in diesem Fall habe ich mich für ein 4-2-3-1 entschieden. Dort habe ich vorerst Heuer Fernandes im Tor, der aber wahrscheinlich noch einen guten Konkurrenzkampf mit Leihgabe Peretz aus Bayern haben wird. Auf der linken Verteidigung definitiv Stamm wird Miro Muheim spielen, da er letztes Jahr mit der wichtigste Spieler bei uns war und offensiv super viel Tempo und Kreativität mit Dompe auf den Platz gebracht hat. Er tritt mit ein paar Ausnahmen die meisten Ecken und Freistöße aus großer Distanz und hat mit Noah Katterbach, der gerade aus einer Kreuzbandverletzung kam, nicht die größte Konkurrenz im Rücken. In der Innenverteidigung bin ich mit Neuzugang Torunariga und Sumaoro gegangen, zu den beiden dann aber später mehr. Auf der Rechtsverteidigung sehe ich momentan noch Mikkel Bronsis starten, da sitzt aber ganz knapp Silvan Hefti hinter, der in den Testspielen überraschenderweise gute Leistungen gezeigt hat. Trotzdem hoffe ich dort noch sehr auf einen Neuzugang, weil uns selbst in der zweiten Liga auf der rechten Seite einfach die Qualität gefehlt hat. Ja, kommen wir zur Doppel-6, wo Daniel Elfadli zum Start komplett gesetzt sein soll. Letzte Saison hat er noch überwiegend in der Innenverteidigung gespielt, ich sehe aber seine Qualitäten vor allem im defensiven Mittelfeld. Neben ihm auf der 6 habe ich dann den neuen Mann aus Kiel, Nikolai Remberg, zu ihm aber dann auch später mehr. Auf der offensiven Mittelfeldposition habe ich momentan Neuzugang aus Salzburg, Nicolas Capaldo, der vor allem neuen Wind in unser Mittelfeld bringen soll. Alternativ wäre für diese Position noch Adam Karabetz von Prag im Gespräch, der nach einer erfolgreichen Leihsaison beim HSV wahrscheinlich erneut ausgeliehen werden soll. Auf dem Flügel ist Dompe komplett gesetzt. Auf dem rechten Flügel sollte Neuzugang Rayan Philipp die Nase vor Emir Sahiti haben. Und im Sturm würde ich persönlich gerne Robert Glatze sehen, jedoch möchte ich später auch nochmal auf die umkämpfte Stürmerposition zurückkommen.
Was sagst du zu Toms Startelf? Bist du zufrieden? Oder?
Ja, also erstmal muss man sagen, er natürlich hat viel mehr Expertise als ich, was den HSV angeht.
Ja.
Vom Gefühl her wären mir jetzt zwei Positionen aus dem, was, wie ich es jetzt wahrgenommen habe, nicht so klar. Also ich sehe die Königsdörfer-Glatzel-Diskussion ein bisschen eher pro Königsdörfer momentan, vielleicht auch aufgrund von weniger Ballbesitz, mehr Umschaltspiel, was den HSV erwartet in Liga 1. Aber nur, ich sag Bauchgefühl, Interpretation, Tom wird sicherlich näher dran sein. Und die Rechtsverteidigerposition, ich gebe ihm recht, dass Mikkel Bossitz als auch Hefti da nicht die Qualität hätten eigentlich in der ersten Liga. Aber dass Capaldo diese Position spielen kann, das hätte mir noch gefehlt. Um jetzt mal Kritik an Tom persönlich zu Dom, Digga. Nee, aber was genau. Aber sonst gehe ich mit ihm d'accord. Also vor allem, ja.
Es ist ja eigentlich für, sage ich mal, uns Manager ganz gut, dass jetzt nicht zu viele Positionen, dass es da irgendwie offene 50-50-Duelle gibt. Weil ich sag mal so, mit den Mannschaften kann man ja dann nicht so viel anfangen, wenn man denkt, naja gut, da können noch der spielen, da können noch der spielen. Und hier würde ich sagen, haben wir ja eigentlich eine ganz gute Elf hingekriegt. Wenn die auch wirklich so spielen, dann würde ich trotzdem, glaube ich, sagen, ich wäre, glaube ich, bei denen einfach bei Remberg. Ist für mich der attraktivste.
Ja,
mit 4,6
also,
Millionen.
Wenn sie wirklich so spielen wollen, wären oder wenn keiner mehr kommt, ist natürlich Sumohoro der relevanteste, weil 1,2 Millionen momentan und.
1,2 Millionen.
Ja, ja,
1,2 Millionen. Das hatte ich nicht auf dem Schirm.
Ja, also gut. Der wäre ein kompletter Schnapper. Letztes Jahr im Winter gekommen, glaube ich, haben auch 2 Millionen für den gezahlt, letztes Jahr im Winter. Mhm. Dann in der zweiten Liga kaum zum Zug gekommen, aber jetzt scheint er sich wohl echt. Also wenn,
war auch, glaube ich, verletzt.
Wenn Tom das sagt und wenn wir so das Gefühl haben, dann wird da schon was dran sein. Also Sumohoro, wenn der irgendwo bei euch auf dem Markt ist, so ein 4, 5, 6 Millioner kann man, glaube ich, schon droppen in der umkämpften Liga.
Zuschlagen. Vor allem, das ist vielleicht auch den Vorteil, den man dann hat, da denken nicht alle dran.
Das ist ja, jemand, noch. Jetzt kommt ja heute der Podcast raus. Scheiße für alle.
Ah, scheiße. Also muss ich heute nochmal gucken, ob er bei uns schon auf dem Markt ist. Gut. Wer schießt beim HSV eigentlich die Standards?
Ja, ich glaube, Miro Muheim hat das letztes Jahr gemacht, viel. Mhm. Also es gab, Dompe hat das teilweise gemacht, Dompe Rechtsfuß, Miro Muheim Linksfuß. Was sein kann, also Tom hat ja auch Karabetz angesprochen, der letztes Jahr verliehen war an den HSV. Kaufoption wurde nicht gezogen, weil sie zu hoch war. Jetzt gibt es aber trotzdem Verhandlungen. Der könnte auch einer sein, der, wenn er kommt, meine ich, auch Freistöße geschossen hat. Aber primär Muheim ist der Mann bei Rubenbellen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass noch irgendjemand kommt, der ihm das streitig machen wird. Also Freistöße, direkt, Halbfeld, Miro Muheim, Ecken, glaube ich, teilweise auch gerade von links dann Dompe geschlagen mit Zug zum Tor.
Mhm. Das ist ja natürlich auch immer sehr attraktiv. Dennoch die 11 Millionen.
Ja, vor allem, wenn du halt sagst, du hast also Tonga Riga kopfballstark, El Fadli kopfballstark, sollte ein Glatzel sich durchsetzen, ein Paulsen auf dem Platz stehen, hast du halt auch 4, 5 Leute, die auch mal einen einnicken können. Also es könnte schon Kickbase-relevante Info sein.
Ja. Findest du Muheim zu teuer? Ich weiß auf jeden Fall, Bench hat in der Story gesagt, ist zu teuer.
Also, das Problem bei jedem Aufsteiger ist jedes Jahr, dass es unfassbar schwer ist, von Zweitliga-Stats auszugehen und aus Erstliga zu münzen.
Ja.
So, ich erinnere mich an, wer war letztes Jahr Aufsteiger in die Bundesliga? Kiel. Timon Weiner bei Holstein Kiel in der zweiten Liga war der krasseste Keeper der zweiten Liga. Unfassbar stark. Jeder hat gedacht vor der Saison, Digga, dieser Mensch wird 10, 12 Millionen durchgängig wert sein.
Das wusste ich nicht.
Der war einer der besten Zweitliga-Keeper. Und in der ersten Liga hat es leider nicht hingehauen, so wie er sich das vorgestellt hat.
Ja, ich habe ihn nur in der ersten Liga kennengelernt. Und
genau das, also vor allem Standardschütze, vor allem Team, was auch viel über Ballbesitz gekommen ist das letzte Jahr, so auch viel Kickbase-Punkte gesammelt hat, da ist schwer davon auszugehen, dass Miro Muheim nochmal so ein Rohpunkte-Monster wird wie in Liga 2. Trotzdem hat er die Standards und ist wahrscheinlich für 11,8 oder 11,2 Millionen, ich sag mal, properly rated, aber ein Overpay-Kandidat auf keinen Fall. Und wenn du einen Starter brauchst, also selbes wieder, Miro Muheim oder Marco Friedel.
Ja. Ja, okay, da weißt du halt, was du bekommst. Beim HSV ist immer noch so ein bisschen eine Wundertüte.
Trotzdem ist Miro Muheim aber einer Szenario, Spiel gegen ein formschwaches Heidenheim gerade. Oder noch besser, HSV gegen Union Berlin. Und in Berlin kein Bock auf Ballbesitz. Miro Muheim für mich einer, der mit dem grünen Balken bei einem Unentschieden runtergehen kann.
Mhm.
Aber Miro Muheim gegen Bayer Leverkusen, Digga, ich bin froh, wenn er 40 macht.
Ja. Gut, dann haben wir da eine Einschätzung auf jeden Fall. Können wir, glaube ich, viel mit anfangen. Ich auf jeden Fall. Und da würde ich sagen, kommen wir zu unseren Kickbase-Kategorien. Also zuerst mal MVP. Wer wird MVP? Janni, gib doch mal da deinen Tipp ab, bevor ich Tom ranlasse.
Boah, also mein MVP wird wahrscheinlich ein Defensivspieler, weil ich den HSV eher im Abschiedskampf vermute. Trotzdem sprechen natürlich auch die Qualität aus. Die können den Klassenerhalt schaffen, so. Das ist schon realistisch.
Mhm.
Ich tippe mal, es ist relativ boring, ne? Ich gehe auf den IV, ich gehe auf Tonga Riga.
Okay.
So, gib mir einen soliden 85er. Ich kann mir, also Möglichkeit, um mal meine Gedanken hier wieder zu spiegeln, Dompe einer, der sicherlich sehr gute erste Qualitäten hat. Mhm. Sollte der HSV offensiv das hinbekommen in Liga 1, ist er für mich auch einer, weil er individuell wahrscheinlich der beste HSV-Spieler ist und im 1 gegen 1 wahrscheinlich auch einen Konrad Leimer stehen lassen kann. Aber ich glaube einfach, dass der HSV mit Umschaltspiel nicht die Rohpunkte einsammelt in der Offensive, sondern eher über die Defensive kommende Saison. Daher MVP Tonga Riga.
Okay, guter Call. Mal gucken, was Tom sagt.
Ja, wer wird MVP des Vereins? Ich denke, dass Dompe diese Saison am meisten Punkte machen wird, da er einfach komplett konkurrenzlos gesetzt ist auf dem linken Flügel und bislang in jeder Saison bei uns gezeigt hat, dass er jeden Gegenspieler austanzen kann. In nahezu jedem Spiel ging alles eigentlich über seine Seite, wo er fast ausnahmslos Leistung abrufen konnte. Seine Dribblings, Flanken und Fernschüsse gepaart mit seiner Beidfüßigkeit werden ziemlich sicher auch in der Bundesliga überzeugen, sodass er am Ende auch der MVP des HSV mit ordentlich Punkten im Gepäck ist. Zusätzlich ist er vermutlich für ein paar Ecken und die meisten Freistöße aus kurzer Distanz verantwortlich. Sein Marktwert ist mit 14,5 Millionen zu Recht der höchste beim HSV, dagegen aber meiner Meinung nach relativ hoch für einen Aussteiger, weshalb ich da auch schauen würde, dass man nicht zu große Overpays für ihn hinlegt. Sollte man ihn aber in sein Team gelost bekommen haben, würde ich auf jeden Fall raten, ihn zu behalten und auch aufzustellen. Bleibt dann bloß zu hoffen, dass er auch noch verletzungsfrei bleibt.
Gut. Solider Call. Was ist denn dein Call? Was wäre denn deine Meinung?
Was wäre meine Meinung? Boah, ich wäre wahrscheinlich auch mit dem Doppel gegangen.
Der hat schon, der hat einfach ist heftig von dem.
Ja.
Aber kannst halt auch nicht jeden Spieltag 5 Leute ausdribbeln. Also ja, er könnte es, aber ich frage mich so, wie holt er seine Kickbase-Punkte? Rohpunkte war der nie. Der hat viele Torabschlüsse gehabt, viele Leute ausgedribbelt. Klar, viele Torbeteiligung auch gehabt. Ich denke halt so, ich zweifle halt, ob die so kommen werden in der Hülle und Fülle, dass es reicht für den MVP, aber ich gebe Tom recht.
Ja, ich glaube, man ist geblendet von der zweiten Liga wahrscheinlich.
Ey, aber also, jedes Jahr. So, du bist jedes Jahr geblendet von der zweiten Liga und das Problem ist, so, es kann gut gehen wie bei Jan-Niklas Beste und Tim Kleindienst bei Heidenheim. Es kann aber auch nicht gut gehen wie bei Timon Weiner, bei Kiel. Ich habe leider zu wenig Beispiele, aber ich hoffe, die Hörer haben vielleicht ein, zwei im Kopf.
Generell muss ich sagen, wenn jetzt irgendwelche Aufsteiger bei uns waren, halt bei Kiel oder Heidenheim oder so, habe ich mich ganz ehrlich eher zurückgehalten und habe da eigentlich gar nichts gekauft. Vielleicht halt Lückenfüller, wenn ich einen gebraucht habe. Aber ich glaube, HSV einfach, weil das so eine Größe ist, da ist man, ich weiß es nicht, da denkt man, also da würde man eher einkaufen, als jetzt vielleicht bei Kiel, als sie aufgestiegen sind, weißt du?
Ja, oder, also vielleicht Best Case ist Erik Smith. Erik Smith war vor 2 Jahren der krasseste Zweitliga-Kicker. Der Kollege hat alles gemacht, alle Standards und also hat letztes Jahr einen 80er-Schnitt gehabt, ja, aber viele haben vor der Saison gesagt, Digga, das ist ein safe grüner Balken. Erik Smith für 15, 16 Millionen gekauft. Also ich weiß jetzt nicht genau, ob das nicht so teuer war. Aber genau, auch politisch, genau, richtig. Aber du weißt nie, was kommt. Und St. Pauli hat eine Top-Saison gespielt. Ja. Trotzdem Erik Smith einen 80er-Schnitt. Und war, ich sag mal, alright.
Ich habe ihn auch irgendwann abgegeben.
Oder, noch besseres Beispiel, Jackson Irvine. Ich will jetzt nicht immer den Stadtvergleich ziehen, ne? Aber in der zweiten Liga einen 132er-Schnitt gespielt. Andauernd an Toren beteiligt gewesen. Letzte Saison, der macht keine einzige Kiste.
Ja.
So, die erste Liga und zweite Liga ist nicht vergleichbar, leider.
Ja, das stimmt. Gut, dann machen wir weiter mit dem Dauerbrenner. Wer ist der Dauerbrenner des HSV?
Mich würde es wundern, wenn Tom nicht Miro Muheim nennen würde.
Okay, dann sind wir mal gespannt. Ich meine, ich habe schon mal reingehört, er sagt ihn nicht.
Wirklich?
Ja, wer ist der Dauerbrenner des HSV? Beim Dauerbrenner habe ich mich weder für Dompe noch für Muheim entschieden, wie es wahrscheinlich einige vermuten würden, sondern für unseren Neuzugang aus Gent, Jordan Torunariga. Ja, weil er unseren anderen IVs von der Qualität her einfach deutlich überlegen ist und auch schon sehr viel Erfahrung in der Bundesliga sammeln konnte, wird er Meinung nach auch ziemlich sicher die ganze Saison als Abwehrchef gesetzt sein. Er überzeugt nicht nur mit sehr klugen Grätschen und allgemein geschicktem Abwehrverhalten, sondern vor allem auch mit seiner Geschwindigkeit, seiner Kopfballstärke und seinen extrem genauen langen Bällen, egal ob Seitenwechsel oder die Linie lang. All in all einfach ein super Rohpunkter, der auf jeden Fall seinen Marktwert von 10,5 Millionen wert ist, also da unbedingt zuschlagen.
Also.
Überraschend, aber starker Call. Backt ja so ein bisschen mein MVP-Call auch ab.
Ich wollte gerade sagen, das heißt, Torunariga ist eigentlich, also kannst du eigentlich nichts falsch machen, wenn du jetzt hier zugehört hast.
Ja, weißt du, was mir gerade gekommen ist, ich habe so ein bisschen Schiss, wenn der HSV es nicht schafft, auf der rechten Seite, Szenario, Ryan Philipp kriegt es nicht gebacken, Erstliga zu zocken.
Ja.
Szenario, der Rechtsverteidiger, der eventuell noch kommt, schafft es nicht, sich schnell einzugewöhnen.
Ja.
So, der Gegner muss nur die rechte Seite zu, also die linke HSV-Seite, die Gegner rechte Seite zumachen. Mit Muheim, Dompe, Torunariga, da hast du krasse Qualität, da wird alles über links kommen, berechenbar. Also, ich glaube, es wird schon key für den HSV sein, eine starke rechte Seite aufzubauen.
Ja. Ja, absolut richtig. Bringt natürlich auch nichts, wenn du da eine krasse linke Seite hast, aber da nichts zu tun, ja, hast, kein
Und vor allem dann zerschellst du alle Kickbase-Punkte.
Ja. Gut. Player to watch. Da hat Tom auf jeden Fall ein paar genannt. Hast du irgendeinen Player to watch, wo du Interesse hast, wo du vielleicht nicht direkt drauf gehst, aber wo du guckst, vielleicht im Laufe der Saison?
Also sind das jetzt schon so Gambles oder? Da würde ich nämlich ein paar nennen. Weil zum einen finde ich, also Silvan Hefti für 500.000 dafür, dass er theoretisch im Duell steht mit Mikko Brossis und Szenario, du schaffst es, keinen Rechtsverteidiger zu holen. Und Silvan Hefti sicherlich defensiv stabiler momentan als Mikko Brossis, finde ich eher einer, den man mal watchen kann für 500.000. Suhumahoro. Digga, come on. 1,2 Millionen musst du auf der Pfanne haben. Und sonst, also Remberg 4,9 haben wir auch schon drüber gesprochen, ist relativ cheap. Ansonsten für mich keine Überraschung drin. Ich bin sehr gespannt, was Tom zu berichten hat.
Ja, haben wir uns direkt mal.
Ah, Daniel Perez hatten wir noch, sorry.
Ja, neben den offensichtlich bereits genannten Spielern wie Elfadli, Dompe, Muheim und Toruna Riga habe ich mir noch vier andere Players to watch aufgeschrieben, die noch relevant werden könnten. Und zwar habe ich mir da als erstes Nico Capaldo notiert. Der Mann kam für ca. 2 Millionen aus Salzburg, wo er letzte Saison überwiegend als Rechtsverteidiger agiert hat, obwohl er eigentlich ein klassischer Achter- oder auch Box-to-Box-Spieler ist. In 83 Spielen hat er insgesamt 12 Tore und 9 Vorlagen verzeichnet und hat auch schon 22 Spiele in der Champions League absolviert. Ich finde ihn vor allem interessant für uns, weil er sowohl ZM als auch RV spielen kann und wir bekanntermaßen auf genau diesen Positionen gerade nach dem Reisabgang extreme Probleme haben, die Lücken zu füllen. Momentan hat er einen Marktwert von 7,3 Millionen, da kann man auf jeden Fall nichts mit falsch machen. Als zweites habe ich unseren Neuzugang aus Kiel Nikolai Remberg auf der Liste. Der hat kurz und knapp letzte Saison schon gezeigt, dass er auch bei einem Aufsteiger überzeugen kann und könnte dementsprechend bei uns langfristig als Stammspieler auf der 6 agieren. Punktetechnisch sehe ich ihn ungefähr bei einem 65er-Schnitt, ist aber für schlappe 4 Millionen sicherlich eine Option als Lückenfüller in einigen Teams. Spieler Nummer 3 ist Rayon Philippe, den der HSV für ca. 2,5 Millionen aus Braunschweig geholt hat. Dort hat er die Braunschweiger so ziemlich im Alleingang in der Liga gehalten und konnte dabei 13 Tore und 6 Vorlagen verbuchen. Er ist einer der schnellsten Spieler der vergangenen Saison und überzeugt dazu noch mit seiner extremen Ballsicherheit und seiner Schusskraft, die er auch gerne mal aus der Ferne nutzt. Bei uns ist er auf jeden Fall für den rechten Flügel eingeplant und wird einen Konkurrenzkampf mit Sahiti haben, der sehr interessant werden könnte, wo ich aber langfristig Philippe klar mit der Nase vorn sehe. Für Stand jetzt 7,9 Millionen ist der Preis noch gut. Ich hoffe allerdings, dass er seinen Marktwert durch ordentlich Punkte noch weiter steigen lassen kann. Als letzten Spieler habe ich einen weiteren Franzosen, den ich eben schon in der Top 11 erwähnt habe, und zwar ist das Abu Bakr Soumaoro, der letzte Saison in der Winterpause eigentlich als Sofortverstärkung von Paris FC kam, dann aber relativ früh im Training eine Verletzung erlitt, die ihm den ersten Einsatz in der zweiten Liga kostete. Er ist aber nun auskuriert und soll in der neuen Saison eine große Rolle in der Verteidigung neben Toruna Riga übernehmen. Ich habe das Testspiel gegen Kopenhagen verfolgt und muss sagen, dass ich jetzt absolut verstehe, warum er damals als Soforthilfe deklariert wurde. Der Junge ist unglaublich wendig und sicher mit dem Ball und hat ein super Defensivverhalten. Ich denke, er könnte für einen Aufsteiger ein sehr guter Punktelieferant werden, der momentan für fast Mindestmarktwert ein kompletter Stil ist.
Ja, Tom hat Ahnung, das merkst du.
Capaldo Rechtsverteidigung, da hast du es gehört.
Endlich, danke Tom.
Ja, Tom ist auf jeden Fall tief drin. Ich glaube auch, dem müssen wir nichts hinzufügen. Also ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ich gucke sie mir auf jeden Fall alle mal an.
Ja, man muss halt generell so ein Neuzugang kann diese komplette Elf umwerfen. Also du hast ja immer noch, also ob Elfadli 6 oder IV zocken wird, wird so auf sein Punktelevel gehen. Also Elfadli als IV finde ich, ey, solid, stelle ich mir ins Team.
Ja.
Elfadli auf der 6, hätte ich jetzt wenig Lust drauf. Also von daher, ich glaube, so ein, zwei Neuzugänge, die da noch kommen werden, sehr wahrscheinlich, werden auch nochmal so dieses Kickbase-Relevanzstruktur umwerfen beim HSV.
Und jetzt kommen wir zu den Spielern, wo man lieber die Finger von lassen sollte.
Lange Liste.
Hast du eine lange Liste, Janni?
Nee, aber also ich finde Robert Glatzel für 10,4 Millionen, für den Gamble mit der Konkurrenz, ich persönlich finde ihn zu teuer. Tom hat ihn ja theoretisch in die Startelf gesprochen. Dann
wollte aber noch mal was zu sagen.
Ah, er sagt noch mal was dazu?
Ja.
Ah ja, okay. Also klar, wenn er startet, alright, für 10,4 Millionen, hat er sicherlich die Qualität, da 1-2 Kisten zu machen. Oder sorry, 8-10 Kisten zu machen auf die Saison gesehen. Aber wäre es mir persönlich nicht wert. Und sonst Finger, also dieser Meffert ist noch nicht mal 3,5 Millionen wert. Also der sinkt ja auch so, würde ich auf jeden Fall Finger von lassen. Dann gibt es so Leute wie Bakariata, der auch noch gehen soll. Macht für mich keinen Sinn. Schonlau 1,6 Millionen, also sehe ich
5%ige Chance, dass der einen Startelfinsatz bekommt diese Saison.
Ja, der ist zu langsam.
Ja, obwohl er natürlich gesagt hat, er will sich durchsetzen, aber ich kann es mir, gerade wie der HSV auch auf dem Transfermarkt agiert, nicht vorstellen momentan.
Ja. Okay, da hast du auf jeden Fall schon eine lange Liste genannt, ist gut für uns. Und jetzt kommen wir dazu, was Tom sagt.
Ja, kommen wir zu den Spielern, von denen man lieber die Finger lassen sollte. Zum Zeitpunkt der Aufnahme wurde nämlich soeben Daniel Peretz vom FC Bayern ausgeliehen, sodass es für mich persönlich nur ein völlig offener Kampf um die Nummer 1 im Tor zwischen ihm und Heuer Fernandes ist. Daher erstmal von den beiden fernhalten, in meinen Augen, sofern nicht irgendein offizielles Statement kommt, wer sich die Nummer 1 erkämpft hat. Polzin selbst hat oft betont, dass er auf Leistung setzen will und nicht darauf, wie sympathisch ein Spieler bei den Fans ist. Damit kann man auch super zu Bakary Riatta überleiten, der ja sehr beliebt bei den Hamburger Fans ist. Meiner und auch viele anderer Meinung nach ist er aber einfach nicht gut genug für die erste Liga und wird dementsprechend wenig Spielzeit erwarten können bei Konkurrenz in Form von Philipp und Sahidi. Außerdem würde ich mich anfangs vom Mittelsturm des HSV fernhalten, da der Konkurrenzkampf dort zwischen Paulsen, Glatzel und Königsdörfer einfach viel zu offen ist. Niemand weiß, wer da anfangs die Nase vorne haben wird und dafür sind die Preise zumindest von Königsdörfer und Glatzel momentan viel zu hoch. Ich kann mir vorstellen, dass ähnlich wie letzte Saison viel im Sturm rotiert wird und die Auswechslungen im Sturm meist relativ früh, also circa in der 65. Minute, erfolgen werden. Paulsen wäre zwar als Lückenfüller sicher nicht schlecht, da man mit den 3,5 Millionen zum einen auf gute Joker-Einsätze und zum anderen auf eine mögliche Konstanz im Sturm somit eine Marktwertsteigerung gambeln kann, aber sonst würde sich ein Kauf eines HSV-Stürmers in meinen Augen zumindest zu Beginn nicht lohnen.
Da habt ihr es jetzt nochmal gehört, also die Liste ist relativ lang, von wem ihr die Finger lassen sollt. Was sagst du dazu, dass vom Keeper, dass wir davon die Finger lassen sollen?
Ja, ich würde jetzt davon ausgehen, dass Tom vielleicht nicht den Marktwert von Daniel Peretz auf dem Schirm hatte, weil allein der Marktwert führt dazu, dass Daniel Peretz Kickbase relevant ist.
Ja. Ja, ist einfach ein guter Keeper, den man sich reinstellen kann. Und wenn er dann relevant wird, dann hat man auf jeden Fall Glück. Kommen wir nun zur...
Oder Podcast gehört.
Richtig. Kommen wir zur Kaderübersicht. Take or Toss, meine Lieblingskategorie.
Ich freue mich enorm drauf.
Ja, ich nenne dir Namen, du sagst Take or Toss. Wenn nötig, eine kurze Begründung. Also, wir fangen nach Position an im Tor. Heuer Fernandes.
Boah, ist ja sauschwer, die Kategorie. Ja, Toss aufgrund von Zweikampf.
Peretz.
Ja, Take, weil zu preiswert.
Hermann.
Toss, außer du spielst mit 500k Keeper.
Ja, Dickes.
Wie bitte?
Dickes, auch
Keeper. Ah, Dickes. Ich habe gerade Steffen Dickes gehört. Toss, außer du spielst mit 500k Keeper.
Torunariga.
Take für Marktwert. Mhm. Kein Overpay.
Sumahoro.
Take all the way.
Schonlau.
Take me all the way. Schonlau, Toss.
Ramos.
Toss wie der HSV.
Agiekum.
Toss, weil nicht relevant.
Muheim.
Take für Marktwert.
Katterbach.
Toss, nicht relevant, außer Verletzung Muheim.
Mikkel Brossis.
Boah, Toss, weil ich traue, also ich würde wahrscheinlich tossen, weil Marktwert sinkt und Transfer noch kommen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Mikkel Brossis Starter am dritten Spieltag noch ist, nach der Länderspielpause.
Dann wahrscheinlich ähnlich bei Hefti, oder?
Nee, Hefti ist für mich sogar ein Gamble-Take, weil 500k wird nicht schlimmer. Einpacken und Stoßgebet.
Ja. Elfadli.
8,7 Millionen ist für mich ein... Boah. Ja. Okay, ich bin sehr kritisch. Ist für mich ein Toss. Mhm. Also steigt zwar im Marktwert.
Wenn er als Sechser spielt.
Genau. Und weil ich antizipiere, dass ein IV kommen wird noch. Oder Sumahoro sich durchsetzen wird. Und Elfadli auf der 6 spielen wird. Deswegen Toss, aber mit schwerem Herzen.
Mhm. Meffert.
Toss. Auf selbst, also es gibt so eine Theorie beim HSV, immer wenn Meffert spielt, gewinnt der HSV.
Tatsächlich?
Ja. In der zweiten Liga, so ey, mag verrückt klingen, es war wirklich so. In der zweiten Liga
Meffert war unfassbar wichtig auf dem Platz.
Und war es auch so?
Und es gefühlt war es wirklich so.
Hat er so eine Präsenz?
Ja, der ist einfach Staubsauger. Ach, krass. Problem ist halt, der ist so ein Staubsauger. Was für einen Staubsauger hast du? Hast du einen Dyson?
Nein, ich habe einen Miele.
Ja, aber Baujahr?
Boah, 2020 haben wir nicht ausgezogen, ja? 21 ja, okay. So.
Dann Meffert ist ein Miele von.
Ah, so ein alter.
2000,
den man von der Oma hat.
16. Mhm. So, wo du so langsam denkst, oh, könnte man einen neuen holen.
Ja.
Der funktioniert, der ist gut, der ist wichtig, dass du ihn hast. Aber ich glaube, Miele für die erste Liga, so wie wenn du jetzt in eine neue Wohnung gezogen bist.
Ja.
Habt ihr einen neuen Staubsauger geholt?
Nee.
Ja, scheiße. Egal. Leute, ihr wisst, was ich meine. Auslaufmodell und ich. Glaube, dass er in der ersten Liga nicht das Format hätte, den HSV das zu geben wie in Liga 2.
Ja, es war ein sehr guter Vergleich, aber...
Danke, mal die Staubsauger rausgepackt.
Das ist so einer, den man dann, weißt du, so in die Garage stellt, dass man da noch so einen Ersatz hat.
Richtig, das Auto aussaugen. Boah, genau. Ist auch stark.
Ja.
Das sagen wir ihm heute bei Media Day.
Capaldo.
Toss, aber auch nur, weil ich zu wenig Evidenz habe, um 8,5 Millionen zu rechtfertigen in meinem Kickbase-Team.
Mhm. Remberg.
Take aufgrund vom Marktwert.
Ja.
Also ist für mich auch ein Kandidat für die, also ich zahle lieber 6 für Remberg, eine Mio Overpay, als Capaldo für 500k drüber zu holen.
Okay. Für 9. Trotz auch Positionen ist dann egal, ob er dann Rechtsverteidiger spielt oder ob er auf der 10 ist.
Ja, also ich glaube, klassische 10 wird es bei Capaldo eh nicht, weil ich ihn nicht so offensiv einschätze.
Ah, du hast ihn als 6er, oder?
Ja, es wäre dann so eine 8er-Position. Wenn wir ja, dann okay. Eventuell in einem 4-3-3 agieren, mhm. Mit einem wahrscheinlich einem klaren 6er-Staubsauger und zwei 8ern davor. Mhm. Und auf der Position wäre er dann für mich die 8 Millionen wahrscheinlich wert. Aber mhm. ist für mich so ein 50-50-Ding.
Ja. Poreba
soll ja auch noch gehen, ne? Ich sag mal so, ohne jetzt hier krass zu teasern, als ersten FC Kaiserslautern ist das ein krasser Take. Weil ich gibt Gerüchte gerade, dass der zu uns wechseln sollte. Aber als HSV Toss und als Kickbase-Sicht Erstliga Toss. Mhm. Wenn der zu uns kommt,
Take.
Digga, das ist ein 13 Millionen Overpay.
Das ist dein Moment jetzt.
Ja.
Ferrei.
Toss, weil auch noch verletzt und ich sehe nicht, auch wenn er bei Braunschweig und teilweise gute Ansätze gezeigt hat, ich sehe nicht mit langfristig Stammspielerqualität beim HSV dieses Jahr.
Dompe.
Ja, ist es vielleicht ein bisschen ungerecht, aber da wäre ich sogar eher bei Take, weil vielleicht auch gerade für den Anfang, Angreifer in Kickbase, hast du einen Mangel, ist Angreiferposition und der HSV als Aufsteiger eh am Anfang der Saison eher noch ein bisschen mit Euphorie, vielleicht Kickbase relevanter als langfristig. Könnte mir vorstellen, dass vielleicht die ersten zwei, drei Spiele Dompe schon Scorer liefern könnte. Gladbach, St. Pauli daheim, bei den Bayern, gegen Heidenheim, gegen Union. So, da sind schon für mich drei Scorer drin in den Spielen. Von daher wahrscheinlich Take.
Mhm. Jetzt kann ich mich blamieren. Rössing, Lele, Seed.
Ja, ich wiederhole den Namen einfach nicht. Ich hoffe, wir bekommen den bei Media Day später. Oh. Ja, Wrestling Lelezit, nehme ich mal an. 500k-Spieler, für mich nicht relevant. Toss. Obwohl er ein krasses Talent ist.
Mhm.
Transfermarkt.de 2 Millionen Marktwert, ich glaube 18 Jahre alt. Könnte Spielzeit bekommen, ist für mich so ein bisschen, also würde ich nach einem Reset im Winter nochmal draufschauen.
Mhm. Okay, ist ja auch schon eine Aussage. Estonali steht ja auch noch eine Leihe im Raum, ne?
Toss, ja.
Sahiti.
Take, weil, also schwer, also schwerer Take, knapper Take, aber 3,4 Millionen und würde die nächsten zwei Testspiele noch abwarten.
Bakariata.
Toss.
Philipp.
Sau schwer, aber eher Toss für 9,2 Millionen. Königs. Obwohl er steigt gerade. Also kurzfristig Take, langfristig Toss.
Königsdörfer.
Würde auch da die Testspiele abwarten, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, also will es nicht pauschalisieren, aber ich würde wahrscheinlich bei Glatzel, Paulsen und Königsdörfer erstmal Toss aus Kickbase-Sicht sagen, weil du halt einfach Unsicherheit hast.
Ja, und dann haben wir noch Stange.
Toss, aber einer, den, wenn die HSV-Fans aufstellen dürften, immer eingewechselt werden würde.
Ja?
Er ist Eigengewächs. Der ist, glaube ich, 18 und ist gefühlt schon eine Legende, glaube ich, in dieser Stadt. Ohne jetzt zu viel zu wissen. Aber Otto. Der wird schon hart gefeiert.
Sehr gut.
Ja, ist auch, ich weiß nicht, ob bei Frankfurt auch so ist, aber wenn irgendjemand aus der eigenen Jugend hochkommt und performt und trifft, Zweitliga auch, glaube ich, eine Kiste oder zwei gemacht. Mhm. Das wird schon immer hart gefeiert. Und wenn der noch 18 ist,
ja, da könnte bei uns Elias Baum werden, der kommt aus meiner kleinen Stadt.
Ey, und da kommen so ein bisschen Jan-Fiete-Art-Vibes, glaube ich, hoch bei HSV-Fans. Oh, deswegen wird er so geliebt.
Ja, okay. Gut. Ich habe jetzt mir mal hier die Fett gemacht. Also wir haben Perez, Chorunariga, Somahoro, Muheim, Hefti, Remberg, Dompe, Sahiti, die du taken würdest.
Ja. Also müssen wir immer noch differenzieren. Ich würde es jeweils anders taken. Ja, nicht das ganze Team. Aber ja, genau, würde ich gerne. Also ich sage mal, wenn ich mir wünschen könnte, wenn ich mir jetzt drei HSV-Spieler in meinem Starter-Team wünschen könnte, dann wäre es wahrscheinlich, also in der Zulosung, drei HSV-Spieler in der Zulosung, Perez, weil ich glaube, da ist ordentlich Marktwertentwicklung drin in den nächsten Wochen. Mhm. Dann wahrscheinlich Sumahoru aufgrund von 1,2 Millionen. Ich hätte eventuell einen Starter, was ein kranker Gamble wäre.
Ja.
Und ich glaube, ich habe vielleicht ein bisschen zu negativ auch über ihn geredet jetzt im Podcast, aber ich hätte sogar Bock, gerade wenn ich den Spielplan der ersten Spiele sehe, auf Jean-Luc Dompe. Wie ist sein Name? Dompe. Kennst du das Lied?
Nee.
Allee Hamburg, Allee. Würde ich mal eingeben bei Spotify.
Mache ich. Höre ich direkt danach an. Und weiter geht's jetzt mit einem Saisonfazit und einer Prognose. Also ich bin hin und her gerissen, deswegen freue ich mich sehr. Janni, was sagst du, was macht der HSV? Bleibt er in der ersten Liga?
Also Fazit erstmal zurecht aufgestiegen letztes Jahr. Prognose, Klassenerhalt möglich. Weil also ich glaube, wir hatten lange nicht mehr in der ersten Liga, also wesentlich über Köln zu viel sprechen, gibt es einen Köln-Podcast für, aber ich glaube, wir hatten lange nicht mehr so eine Qualität in Aufstiegsteams.
Ja.
Letzte Saison in der zweiten Liga hat sich, also Köln und der HSV waren mit Abstand, also nicht mit Abstand, weil sie auch gestruggelt haben teilweise, aber du hattest, das sind die zwei qualitativ hochwertigsten Teams gewesen und wahrscheinlich auch zwei von den fünf besten Fanbases in der zweiten Liga letztes Jahr. Also ich glaube, beides sportlich als auch als ganzer Verein, krasser Mehrwert. Ich glaube, beide haben die Chance auf Klassenerhalt, wird aber nicht so weit gehen, dass sie nichts mit Abschiedskampf zu tun haben. Also von daher sehe ich den HSV schon auf, gib mir eine 13 am Ende der Saison, gib mir eine 14 und der HSV ist sicherlich happy.
Mhm. Gut. Ich kann es irgendwie auch nicht so richtig einschätzen. Ich glaube aber auch, ein direkter Abschiedskandidat wird er auf jeden Fall nicht sein. Da habe ich andere Vereine im Kopf.
Auf der anderen Seite, sorry, ich muss eine Sache reinwerfen.
Ja.
Der HSV ist halt auch keiner, der bekannt ist für ein ruhiges Umfeld. Szenario, du verlierst die ersten fünf Spiele, Magier Merlin Polzin wird angezählt und dann rappelt's. So, dann hast du wahrscheinlich am Spieltag 10 den ersten Trainerwechsel, wenn es gar nicht läuft. Dann hast du da geht die Spirale runter. Zwei, drei Verletzungen und auf einmal haben wir den Schalke 04 2.0. Also ich sage nur, dass der HSV und auch Köln da nicht gefestigt sind, weil du halt nicht in Ruhe arbeiten kannst. Du hast hier leider kein Elversberg sportlich.
Ja, klar. Ja.
Also du hast zum Glück kein Elversberg als Verein, aber jetzt in der ersten Liga.
Das stimmt.
Aber das darf man nicht unterschätzen.
Ja. Ja, dann gucken wir mal, was Tom sagt. Und dann würde ich sagen, an der Stelle verabschieden wir uns auch, Janni. Schön, dass du da warst. Ich habe mich gefreut, mit dir diese Folge aufzunehmen. Und die letzten Worte gehören dir.
Das ist lieb. Ja, gar nicht mehr so viel sagen. Hat mir Spaß gemacht. Mal wieder Podcast. Mal nach fünf Tagen kein Podcast. Muss ich mal wieder Podcast machen hier. Nee, war cool. Also ich freue mich auch sehr auf die anderen Episoden. Werde mir auf jeden Fall noch reinziehen müssen, weil unsere Erstliga noch nicht gestartet ist. Aber vor Erstligastart gibt es eine Nacht ohne Schlaf. Da wird Podcast gehasselt.
Ja, bei uns hat schon eine gestartet, das ist viel zu früh.
Aber es ist, ich glaube, jetzt fürs Podcast machen ist doch gut, wenn schon eine gestartet ist, weil ich merke, klar, in den HSV habe ich mich jetzt ein bisschen reingefuchst auch, aber also über viele andere Vereine könnte ich noch gar nicht so viel sagen. Deswegen helfen mir, ich bin jetzt eher aus User-Sicht jetzt für die Club-Podcast-Tour, helfen mir die Podcasts schon sehr.
Ja, natürlich habe ich auch schon die ein oder anderen gehört aus Eigeninteresse.
Ja, verständlich.
Aber keinen bekommen auf dem Transfermarkt.
Ja. Wie es halt so ist.
Ja.
Schön, ich bin gespannt, wo Tom den HSV rankt. Danke, Julia, für den Podcast.
Danke dir.
Ja, kommen wir zur Einschätzung über die kommende Saison. Das finde ich persönlich sehr schwierig. Zum einen denke ich, dass es als Aufsteiger sehr schwierig werden könnte, nicht schon wieder komplett gegen den Abstieg zu spielen. Andererseits bin ich sehr positiv gestimmt, weil ich weiß, dass uns im Vergleich zu anderen Aufsteigern der letzten Jahre viel bessere finanzielle Mittel zur Verfügung stehen und wir einen wettbewerbsfähigeren Kader haben. Aber nur wenn vor Saisonbeginn noch die Lücken im offensiven Mittelfeld und vor allem auf der rechten Verteidigung mit Neuzugängen gefüllt werden. Bisher kann ich noch null einschätzen, was für ein System Polzin spielen lassen wird, aber ich bin mir sehr sicher, dass er die Truppe gut zusammenführen kann und uns auf einem soliden 13. Platz wieder in der Liga etablieren kann.
Das war's mal wieder mit Spieltagssieger-Besieger, dem Kickbase-Podcast. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung auf der Streaming-Plattform deiner Wahl da. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal wieder dabei bist.